Fears we're on the brink of another global financial crisis.
Defended sovereignty from further Russian aggression.
Neue Hitze recording.
Climate crisis.
Das ist kein normaler Monsun, sagen pakistanische Klimaaktivisten.
Der hohe Preis ist um rund ein Viertel gestiegen.
Märkte, Mächte, Emissionen. Zur Lage der Welt. Mit Adam Tooze.
Herzlich willkommen zum Podcast Märkte, Mächte, Emissionen mit Adam Tooze. Am Mikrofon begrüßen euch ganz herzlich
Jörg Haas
und ich, Sarah Ribbert von der Heinrich-Böll-Stiftung. Uns interessiert in diesem Podcast, wie Geopolitik, globale Ökonomie und Klimapolitik zusammenwirken. Wir suchen uns jeden Monat ein Thema raus, was genau an dieser Schnittstelle liegt und besprechen das dann mit Adam Tooze, der Wirtschaftshistoriker und Professor an der Columbia Universität in New York ist. Schön, dass du wieder mit dabei bist, Adam.
Hallo.
Ja, heute wollen wir uns China wieder anschauen, Chinas Klimatransformation und seine Rolle in der internationalen Klimapolitik. China hat seine Energieversorgung auf Kohle aufgebaut. Es hat eine hochenergieintensive Industrie und es hat daher inzwischen auch recht hohe Pro-Kopf-Emissionen. Unter seinem Präsidenten Xi hat sich das Land verpflichtet, den Höchststand seiner Emissionen vor 2030 zu erreichen und vor 2060 CO2-neutral zu werden. Und mittlerweile schreitet auch die Energiewende in China mit atemberaubender Geschwindigkeit voran. Diese Widersprüche wollen wir uns etwas näher anschauen. Adam, du hast ja vor einiger Zeit in deinem Chartbook-Newsletter geschrieben, dass die chinesische Führung in den nächsten Monaten eine folgenreiche und eine die Welt verändernde Entscheidung treffen wird. Um welche Entscheidung geht es da? Was steht da auf dem Spiel?
Es geht um die Nationally Determined Contributions, also die Beiträge, die Unterzeichner des Pariser Klimavertrags 2015 sich verpflichtet haben zu machen jeweils. Und die werden erneuert. Und nächstes Jahr, 2025, steht eine neue Commitment-Welle an. Und die Frage ist, wie wird China entscheiden? Inwieweit wird es sich verpflichten? Das ist so zentral, weil China für rund 30% des globalen Ausstoßes an Klimagasen verantwortlich ist und 90% des Wachstums an CO2-Ausstößen seit 2015 weltweit auf China zurückzuführen sind. Und es ist, obwohl eine langsam wachsendere Wirtschaft als vor 5 oder 10 Jahren, immer noch eine schnell expandierte Volkswirtschaft, sodass die Anforderungen an Strom dort ständig steigen. Also die Einsätze sind riesig, um da mal nur einen Maßstab zu setzen. Die CO2-Ausstöße der Vereinigten Staaten liegen bei rund 14% und die Europas bei rund 7% der Weltemissionen. Das heißt also, die Präsidentschaftswahl in Amerika, die viele von uns natürlich mit großem Aufmerksamkeit bedenken, Sorgen verfolgen werden, entscheiden über halb so viele Emissionen, wie in China zur Debatte stehen. Und dafür wirklich ein Bewusstsein zu schärfen, das ist, glaube ich, eines der großen Herausforderungen für die globale und vor allem die aus der westlichen Perspektive gesehenen globalen Klimapolitik der Gegenwart.
Du warst ja kürzlich selber auch in China zu Besuch. Was war dort dein Eindruck? Also was hat dich überrascht oder was fandest du am bemerkenswertesten?
Das Erste, was, glaube ich, jeden Besucher aus der restlichen Welt in China beeindruckt, ist die Größe der Gesellschaft. Ich habe drei Großstädte gesehen, Dalian auf der Küste, Beijing, Shanghai und die Landschaft dazwischen im Hochgeschwindigkeitszug. Das sind Großstädte, aber der westliche Begriff gibt eigentlich kein Bild von der Größe dieser Städte. Beijing und Shanghai, die sind ja 6 bis 7 Mal größer als Berlin. Sie sind doppelt so groß wie New York, ganz New York. Und es ist die Modernität, die beeindruckend ist. Es ist nicht so, wie wenn man jetzt Mexico City oder Delhi besucht. Das sind Großstädte in Entwicklungsländern oder Schwellenländern. In Shanghai wirkt reicher und umfassend moderner als jede Stadt, die ich im Westen kenne. Es ist ja auch in weniger als 2 bis 3 Jahrzehnten gebaut worden. Insgesamt für China ist es eines der Fakten, die mich am meisten beeindrucken, dass 85% aller Behausungen in China seit den 90er Jahren gebaut worden sind. Es gibt also praktisch keinen Altbau in China mehr, sondern die allermeisten Menschen leben in Wohnhäusern, die in den letzten 30 Jahren gebaut worden sind. Infrastruktur ist extrem modern. Die Autos, die dort auf der Straße fahren. Wir tun so, als wäre die Frage, wer die Zukunft der Automobilität entscheiden wird, noch offen wäre. Und Leute, ich muss sagen, wenn man in Shanghai gewesen ist, ist vorbei. Das Spiel ist ausgespielt. Dort wird die Zukunft geschrieben, jeden Tag auf jeder Straße. Ich habe da ein ziemlich buntes Spektrum an Gesprächsgelegenheiten gehabt, unter anderem mit vielen Kollegen von der Uni, Expertinnen im Think-Tank-Bereich, aber auch mit dem Beraterstab des Staatsrates dort. Also ich hatte die Gelegenheit, für 3 Stunden zusammenzusetzen mit Lu Hao. Der ist der jüngste Mitglied des Zentralkomitees der Partei. Das ist eine Gruppe von 204 Menschen, Männer vor allem, ich glaube 95% männlich. Aus denen sich dann das Politbüro und dann der stehende Ausschuss des Politbüros, also die innere Machtstruktur von Xi Jinping, beruht. Und was mich dort sehr beeindruckt hat, ist die Überzeugung, mit der eine Figur von diesem Rang, also Top 200, 250 führenden Figuren in der Partei, wie ernst er das Klimaproblem nimmt. Also die Unterhaltung mit Figuren des Parteiapparats in China auf dieser Ebene ist hölzern. Der Mann ist 1 Monat älter als ich und es war, als würde ich mit einem Fossil sprechen. Es war ganz unglaublich. Aber beim Thema Klima wurde es dann richtig rege. Er sieht das als zentrales Thema für seinen Stab, für sich selbst, für China. Und was darüber hinaus beeindruckend war, auf jeder Ebene, in praktisch jeder Diskussion, die ich hatte, war, dass China die Herausforderungen versteht, dass sie auch daran arbeiten und zwar mit Hochdruck und wofür sie kein, ich kann es nicht genug betonen, kein Verständnis haben, sind die Hindernisse, die der Westen in dem Weg ihrer PV und also Photovoltaik und Elektroauto-Exporte stellen. Zum Teil musste man wirklich sich Mühe geben, sie von diesem Thema abzubringen, weil es nicht weiterführend ist. Ich war gerade in der Woche dort, als die Zölle in Europa und Amerika bekannt gegeben worden waren und es wirkte wie ein Schock dort. Es hat die westliche Politik in ihren Augen zutiefst delegitimiert, muss man sagen, diese Reaktion von unserer Seite.
Aber die müssen doch Marx gelesen haben.
Ja, das ist auch meine Antwort. Was mich erstaunt hat, ist diese Empörtheit, diese fast naive Haltung, mein Gott, ihr spielt nicht nach den Regeln. Und die Frage ist natürlich, ohne frech zu sein, A, habt ihr nicht nach der Regel gespielt und B, sagt euch eure Theorie doch, dass es mit harten Bandagen zugeht. Und das ist die politische Ökonomie des Kapitalismus. Was erwartet ihr? Und des imperialen Kapitalismus noch dazu. Und genauso wird's gespielt. Mein Vorschlag an Sie war immer, unterscheidet doch klar und versucht einen Keil zu treiben zwischen den Amerikanern, die wirklich einfach keine chinesischen Produkte haben wollen. Und die Europäer, die mit akribischen Berechnungen kommen über die Subventionsraten, inklusive Subventionsraten für VW in China, und sagen, okay, aufgrund dieser Subventionsrate wollen wir jetzt für diese Firma diesen Zoll und für diese Firma diesen Zoll. Und das ist ein Diskussionsvorschlag. Habeck war ja auch gerade in dieser Woche dort. Und ich habe ihm immer gesagt, das war eine solche vertane Gelegenheit, wirklich ins Eingemachte zu gehen und zu sagen, okay, Zoll, aber jetzt nicht 40 für diese Firma, sondern sagen wir mal 27%. Weil unsere Gegenrechnung ist, die Subvention war nur so viel. Ich weiß nicht, ob man das für bare Münze nehmen sollte, aber es war schwierig, sie von diesem Thema abzubringen.
Kannst du etwas im klimapolitischen Bereich über den politischen Prozess sagen? Also wie werden in China Entscheidungen darüber getroffen, wie ambitioniert dann zum Beispiel die Klimapolitik letzten Endes ausfällt?
Also ich will jetzt nicht hochstaplerisch tun, als wäre ich da wirklich der große Experte in diesen Prozessen. Da gibt es einige im Westen, die diese Probleme seit Jahren verfolgen, die ein gutes Gefühl dafür haben. Was wir wissen, ist, glaube ich, dass ein Geflecht von Interessen besteht. Und das ist insgesamt ein gutes Modell, über Politikmuster nachzudenken. Und das trifft für China zu, wie auch für andere Länder. Das heißt, es gibt eine politische Vorgabe von oben, im chinesischen Fall sehr, sehr klar von Xi Jinping und schon seit Jahren. Und dann gibt es Planungsbehörden, die längerfristige Zielvorgaben geben, die versuchen, seine Versprechen einzulösen. Und dann gibt es sich mit Energie beschäftigenden Instanzen, deren vorderstes Interesse die Kontinuität der Energieversorgung ist. Und dann gibt es sektorale Interessen, die Ölinteressen, die Kohleinteressen, sehr wenig Gas im chinesischen Fall und zunehmend auch ein grünes Energielobby. Und die spielen in China Politik wie sonst wo auch. Und es geht in ihrem Fall, weil alles dort größer ist, um einen Kohlekompromiss der ganz anderen Dimension. Es geht auch in ihrem Fall nicht um 10 Millionen von Arbeitsplätzen, sondern um ein paar Millionen Direktarbeitsplätze im Kohlebergbau und dann darüber hinaus gesamte Regionen, die sehr, sehr stark abhängig von dieser Industrie sind. Lange Zeit war es für sie wenig schwierig, weil das Wachstum so schnell war, dass sie gleichzeitig Kohleenergie ausgebaut haben und Erneuerbaren im viel größeren Stil als bei uns. Und die Nachfrage war einfach da und beide konnten mit mobilisiert werden. Fossile, vor allem kohlebasierte Energieträger, unternehmerische Interessen sind in China auch im erneuerbaren Bereich tätig und haben das als gewisserweise komplementär verstanden. Jetzt wird der Kampf erst richtig schwierig, aus zwei Gründen, weil das Wachstum sich verlangsamt hat und zweitens, weil gerade zum Beispiel im EV-Verbrennerwettbewerb in China die Elektroautos gewisserweise jetzt wirklich einen riesen Vorsprung erwarten. Und dann wird es mit dem Strukturwandel wirklich ernst. Wir machen uns Sorgen über die Entwicklung hin zu den Nationally Determined Contributions im nächsten Jahr. Aber die Schritte, die wir in letzter Zeit gesehen haben, sind tendenziell vielversprechend. Sie waren sehr offen auch für Kommentare und für Kritik an ihren Programmen. Ich durfte Politikabfassungen gewisserweise kommentieren, wurde darum gebeten. Und was wir in den letzten Wochen gesehen haben über den Sommer 2024, ist, dass sie den Schritt gegangen sind hin zur absoluten Dekarbonisierung. Also die chinesische Politik bisher geht ja vorrangig von einer relativen Dekarbonisierung aus. Das heißt, es geht darum, die CO2-Intensität zu reduzieren. Sie haben Endziele gesetzt, Dekarbonisierung bis 2060, Peak vor 2030. Jetzt sehen wir den Übergang zu einer Steuerung, die direkt auf die Reduzierung des gesamten CO2-Ausstoßes. Und das ist der Moment, wo es wirklich ernst wird. Das heißt, das Commitment scheint da zu sein. Es gibt ein zunehmend wichtigeres grüne Energieinteressen und Lobby, die auch innerhalb des Systems agiert. Und was wir in den letzten 12 Monaten gesehen haben, also der grüne Energiesektor wächst, ist schwer sich vorzustellen, dass er noch schneller wachsen kann. Es geht ja um den Eintritt in den Abbau der Kohleabhängigkeit. Es kann sein, dass wir jetzt wirklich in dem Kipppunkt drin sind, in dem das jetzt endlich beginnt.
Wir werden gleich nochmal stärker darauf eingehen, wie schnell in China die Energiewende vorangeht. Aber bevor wir das machen, möchte ich nochmal eine Frage stellen in Richtung der Klimadiplomatie. Weil man kann es ja schon ein Stück weit trennen, also das, was man im Land macht, wie schnell man die Emissionen reduziert und das andere ist, zu was man sich verpflichtet, welche Position man in diesen Verhandlungsprozess einnimmt. Und Chinas klimadiplomatische Haltung zeichnet sich ja durch eine große Zurückhaltung tendenziell aus. Also Zurückhaltung im Sinne ist, man verpflichtet sich nicht besonders aggressiv zu sehr, sehr ambitionierten Zielen. Man geht eher relativ schwache Verpflichtungen ein, aber in der Umsetzung ist man dann sehr ernsthaft und legt großen Wert darauf, dass man diese Ziele auch erreicht. In Europa, in den USA ist es ja latent andersrum. Man verpflichtet sich zu ziemlich ambitionierten Zielen, auch international. Und dann hinterher muss man sich sehr anstrengen, dass man das auch wirklich hinkriegt. Hast du einen Eindruck, wie sich da die Diskussion verändert in China? Gibt es da vielleicht auch eine Trendwende, dass man auch bereit wäre, international stärker voranzugehen?
Sehr, sehr schwer abzuschätzen. Ich meine, meine Gespräche dort waren dominiert von Misstrauen, von dem Gefühl des Antagonismus. Ich meine, als ich mir überlegte, wie auf diese Frage zu reagieren, kam mir der etwas zynische Gedanke, also Führung in Sachen Klima. Gibt es das überhaupt noch? Ist das für China noch relevant? Ich glaube, es gab einen Moment, in dem das wirklich zur Debatte stand. Und das war die ersten Jahre der Xi-Administration, wo sie diese neuen Begriffe geprägt haben, das gemeinsame Schicksal, das Common Fate als Begriff und dann eine mehr positive Sicht des chinesischen Umgangs mit der Welt. Natürlich auch ambitioniert und aggressiv in bestimmten Teilen, aber dieses New Model of Great Power Relations, also das neue Modell der Großmachtsbeziehungen. Und daraus kam dann die Sunnylands-Begegnung mit Obama und dann die 14 und 15 abgeschlossenen bilateralen Einigungen zwischen Amerika und China. Dadurch öffnet sich die Tür zu Paris. Das war der Moment, wo man, glaube ich, sagen könnte, okay, China will teilhaben an der Climate Leadership. Aber was kommt nach 15? Trump. Amerika verabschiedet sich von Paris und China macht Industriepolitik. Das ist ja auch in diesem Moment. Und ab 16, 17, 18, 19 definieren wir den neuen Kalten Krieg zwischen China und dem Westen. Und das hat sich ja unter Biden nur fortgesetzt. Biden hat ja China und Klima als historische Herausforderung für Amerika gleichgesetzt. Nicht China als Partner, obwohl Kerry versuchte, das so zu formulieren. Aber beim Inflation Reduction Act, bei dem tatsächlichen Gesetzesakt, den Biden durchgedeckt hat, wird ja China als Feind identifiziert. Das heißt, was ist der globale Rahmen, in den China gewisserweise Interesse haben könnte, in unserem alten Sinne Climate Leadership zu verüben? Ich meine, der Rahmen wird von NGOs definiert, an dem China sowieso überhaupt kein Interesse zu haben scheint. Ich meine, das ist ja ein Großmachtstaat. Da haben sie ja größte Probleme mit, die überhaupt anzuerkennen und ihre Rolle anzuerkennen. Ich habe keine konkrete Antwort auf deine Frage, aber ich würde die Begrifflichkeit als solche ein bisschen in Frage stellen wollen und fragen, was hieße das eigentlich?
Lass mich da vielleicht doch auf dieses Szenario eingehen, dass wir im Herbst vielleicht, Gott bewahre, eine Trump-Administration bekommen könnten. Und da würde sich doch gerade in dieser Großmachtrivalität für China eigentlich eine Möglichkeit, eine Tür zur Profilierung öffnen. Also sie haben die Technologie, sie haben sozusagen die technischen Möglichkeiten und der große Rivale verabschiedet sich aus einem zentralen Thema, wo jeder in der UN-Generalversammlung sagt, das ist wichtig. Na, ist doch super, da kann doch China sagen, wir übernehmen Verantwortung fürs große Ganze.
Das war auch mein Vorschlag an Sie, macht doch eine Partnerschaft mit den Europäern, die viel kleiner als euch seid, aber trotzdem viel Erfahrung in diesem Rahmen aufzuweisen haben. Die europäischen Stromsysteme zum Beispiel balancieren ja mit höheren Anteilen an Erneuerbaren bereits. Macht doch gemeinsame Sache in der Entwicklungspolitik. Ist alles sehr naheliegend. Ich meine, was wir gesehen haben, ist, dass die One Belt, One Road, also dieses chinesische nach außen gerichtete Investitionsprogramm, sich enorm verkleinert hat und jetzt aber wirklich auch umgeschaltet wird von massiver Betonung der Fossilität, vor allem Kohlekraftwerke, hin zu einer neuen Richtung. Für mich sind die aufregendsten Fakten des Sommers vielleicht die Story in Pakistan. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber Pakistan hat in den letzten 6 Monaten 13 Gigawatt an chinesischer Photovoltaik importiert. Also der gesamte Stromgenerationskapazität von Pakistan Anfang des Jahres war 50 Gigawatt. Sie haben innerhalb von 6 Monaten um 25% aufgestockt und alles nur billige Photovoltaik und Batterien aus China. Das ist faktische Climate Leadership, dass China in der Lage ist, ein notleidendes Land. Pakistan ist ja in einer Krisensituation, massive Krisensituation und das Bürgertum und die Unternehmer Pakistans sagen, Gottverdammt nochmal, wir brauchen Strom, wo kriegen wir das her? Ah, es gibt sie praktisch umsonst aus China. Ich meine, das kann kein westliches Land machen. Wir haben nicht die Überkapazität.
Ja, wobei das vielleicht gar keine große politische Unterstützung braucht.
Nein, gar nicht. Es ist alles nur Marktprozesse. Ja. Und das war auch mein Eindruck. Weniger Rede von Climate Leadership, sondern einfach, lasst uns doch einfach mal hier. Wir haben die Technologie, sie ist da, sie ist billig, sie ist gut. Was macht ihr für solche Umstände? Das war der Eindruck, den ich hatte. Also ich würde weniger Leadership erwarten, als einfach nur faktisch. Sie haben die Welt verändert mit diesem Technologieschub der letzten 3-4 Jahre.
Wir haben ja in einer anderen Episode schon mal ausführlicher über Chinas Überkapazitäten, gerade im Bereich der Energiewende, gesprochen. Aber an dieser Stelle vielleicht trotzdem die Bitte, also könntest du uns noch mal einen kleinen Eindruck davon geben, wie schnell eigentlich die Energiewende in China vorangeht?
Also man muss unterscheiden zwischen Wende in dem Sinne, wie schnell tragen sie ihre Abhängigkeit von Kohle ab. Unterscheiden von, wie viel investieren sie in grüne Energie im Moment. Und das Erste, das ist langsam und das wird seine Zeit brauchen und wir sind möglicherweise noch nicht ganz an der Peak-Coal, aber es sieht so aus, als wären wir knapp davor, weil die Zahlen für die Investitionen in der grünen Energie in China einfach historisch einmalig und alle Maßstäbe verändert. Also es wird jetzt berechnet für International Energy Agency, also neutrale, im Grunde westlich gesinnte Energieagentur, erwartet, dass 2024 in China 675 Milliarden Dollar in grüne Energie gekippt werden. Das ist mehr als in Europa und den Vereinigten Staaten zusammen. Und Chinas Wirtschaft ist riesig und sie haben 1,4 Milliarden Menschen, aber es ist ein viel ärmeres Land als Amerika und Europa. Was heißt das konkret? Das ist noch beeindruckender, denn die Zahlen geben keinen Eindruck davon, wie schnell das alles in China geht und wie schnell es umgesetzt wird in materielle Realität. Im Moment bauen sie nicht Projekte, sondern sie sind tatsächlich am Ausbauen von 180 Gigawatt Utility Scale, also Großkraftwerkskala Solaranlagen. 180 Gigawatt im Moment in Ausbau befindlich und 159 Gigawatt an Wind.
Wir sollten uns mal kurz für die Hörerinnen und Hörer sagen, also ein großes Atomkraftwerk ist so etwa 1 Gigawatt, 1,3 Gigawatt.
Zum Vergleichen, also das sind 339 Gigawatt, die im Moment im Ausbau befindlich sind. Amerika hat im Moment 40 Gigawatt in Ausbau. Die gesamte installierte Kapazität an Solar und Wind in Deutschland beträgt 81 Gigawatt für Solar und 61 Gigawatt für Wind. Das heißt, China baut im Moment doppelt so viel in einem Jahr aus, als Deutschland insgesamt installiert hat. Das sind die Größenordnungen. In den Großstädten Chinas sind an neu zugelassenen Fahrzeugen über 50% batteriebetriebene EVs und New Energy Vehicles insgesamt. Also das heißt, wenn du auf den Straßen dort gehst, wenn du ein Uber bestellst in China, bekommst du normalerweise ein neues New Energy Vehicle und das sind Fahrzeuge dabei im Luxusformat. Es ist ganz unglaublich, was da an neuer Produktion auf den Markt kommt. wenn man sich die Pakistan-Zahlen ansieht, dann weiß man, woher diese 13 Gigawatt kommen, weil das wäre für Deutschland überhaupt nicht machbar. Und für China ist das ein Teil seiner Überkapazität in der Photovoltaik, die dort absorbiert wird. Natürlich Pakistan auch länger ein Klient der Chinesen. Aber ja, wir reden über gewaltige Ausmaße. Sie sind auf einem Pfad, der bedeuten würde, dass sie bis Ende 2024 1200 Gigawatt an erneuerbarer Energie installiert hätten. Das ist Kapazität, also nicht eigentliche Auslastung. Es wird viel weniger Strom erzeugt als diese Zahlen, weil natürlich Wind und Sonne nicht ständig. Wo sie hin müssen, sind 1600, 1800 Gigawatt bis 2030. Worum es jetzt geht bei diesen Verhandlungen in den nächsten Monaten dort, ist, ob sie das in Riesenschritten angehen, ob sie jeweils im Jahr 200 bis 300 Gigawatt installieren oder ob die bürokratische Trägheit auch sich bei ihnen durchsetzt und das Ganze abbremst und wir einen stabilen Ausbau von 100 bis 150 Gigawatt im Jahr haben, was viel weniger ambitioniert ist oder wäre als das, was die chinesische Industrie im Moment bereits leisten kann. Die Bürokraten, die verlangsamen wollen, sind nicht einfach unvernünftiger, nur konservativ. Das Problem für sie ist natürlich auch, wie baut man so schnell ein stabiles Stromsystem aus? Wo kommt die Kapazität hin? Haben wir die Übertragungstrassen, die das ermöglichen? Ich habe überhaupt nicht über Transmission geredet, aber wirklich bezeichnend ist ja, dass China weltweit die einzigen, die im größeren Ausmaß Ultrahochspannungsnetze gebaut haben. Die führen im Großen und Ganzen aus dem Inneren Chinas, aus ihrem Westen, Xinjiang, an die Küsten. Aber dann hapert es, weil dann die regionalen Verbindungen fehlen. Und alles in China ist natürlich riesig. Das heißt, eine chinesische Provinz mit einer Großstadt von 20 Millionen ist größer als die meisten europäischen Nationalstaaten. Und auf dieser Ebene haben sie dann Probleme. Das heißt also, sie haben Probleme wie in Europa, nur unter einer Dynamik, die einfach ungeheuer schnell läuft.
Also ich glaube, das sind ja unbezweifelt sehr, sehr große Fragen und man hört ja auch, wenn du darüber sprichst, so eine gewisse Begeisterung darüber raus, ne? Wie schnell das geht.
Wollen wir das oder nicht? Ja. Wenn wir das wollen, dann sieht das so aus. Ich meine, entweder wir wollen die Energiewende oder nicht. Und wenn wir sie wollen, wollen wir sie schnell und groß. Und sie machen es schnell und groß. Warum sollte man da zurückhaltend sein?
Natürlich, aber ich glaube, wir können jetzt auch nicht kein Wort über die Schattenseite verlieren, was die noch weiterhin bestehende Kohleverstromung ist, die ja einen riesigen Anteil weiterhin einnimmt. Laut Berechnung der Internationalen Energieagentur nimmt sie jetzt in diesem Jahr sogar noch um 0,8% zu. Du hast vorhin auch erwähnt, China ist ja das Land mit dem weltweit größten kohlebasierten Energiesektor. Das heißt, die Herausforderungen, diesen zu transformieren, sind natürlich riesig. Du hast jetzt vorher gesagt, da ist an sich schon bei den Leuten, mit denen du gesprochen hast, ist dieser Wunsch da, die Notwendigkeit wird gesehen, dass man das angehen muss. Aber natürlich trotzdem die Frage, wie schnell können sie das denn eigentlich leisten bei dieser Riesengrößenordnung?
Wenn wir sagen, sie haben den größten Kohlesektor der Welt, ich meine, das muss man größenordnungsmäßig, es gibt die gesamte Wirtschaftsgeschichte der Menschheit bis China 2000. Und dann fangen die Chinesen richtig mit Kohle an und buddeln wie verrückt in der Mongolei und die Kurve explodiert. Es ist nur in den letzten 25 Jahren, China war schon immer eine Kohlemacht, aber die Dimensionen der Gegenwart sind ganz anders. Und tatsächlich, das ist die Herausforderung. Für uns ist Energiewende im Westen so eine bequeme, muss man sagen, über einige Jahrzehnte, wo wir ein paar soziale Probleme haben, die wir abarbeiten müssen. Sie müssen die weltgrößte industrielle Entwicklung in der Geschichte in einer Haarnadelkurve umbiegen. Und die Frage ist, ob sie heute, dieses Jahr damit anfangen oder in 2-3 Jahren, wo es dann noch extremer wird, das, was sie hinbekommen müssen. Nicht pro Kopf, also wenn wir das auf den Kopf runterrechnen, haben die Amerikaner immer noch das größte Problem. Oder die Kanadier oder die Australier, weil die ja monstermäßig verbrauchen, pro Kopf. Aber wenn man das als gesellschaftliches Problem betrachtet, dann ist Chinas Energiewendeproblem wie die Energiewendeprobleme der ganzen Welt zusammengefasst in einem Land, und zwar gegen den Hintergrund dieses Anstieges, der in ihrem Kohlesektor etwas einfach welthistorisch noch nie da gewesen ist. Der entscheidende Unterschied ist, und warum es Grund gibt, zumindest zu hoffen, dass es möglich sein könnte, ist die Frage der Kapitalintensität. Das Ding, was wir über erneuerbare Energie wissen, ist, dass sie extrem kapitalintensiv ist. Und das bereitet für westliche Gesellschaften ein besonderes Problem, trotz unseres Reichtums, weil wir nicht mehr gewöhnt sind, intensiv zu investieren. Nicht mehr gewöhnt sind, Stromtrassen viel zu bauen. Haben wir ja in den 70er Jahren nicht mehr gemacht. Stehen die alten Trassen da. Ich erinnere mich aus meiner Kindheit, wie die noch gebaut worden sind in Deutschland, aber dann nicht mehr. Wir investieren rund 20% des Bruttosozialprodukts, grosso modo in allen reichen Ländern der Welt. Deutschland ein bisschen weniger im öffentlichen Sektor, dafür mehr im privaten, aber so um den Dreh. China investiert 42% des Bruttosozialprodukts jedes Jahr in Investitionsprojekte. Das heißt, für sie ist die Energiewende-Problematik im Grunde fast die Hälfte des Bruttosozialprodukts einfach umzusteuern, während wir gewisserweise uns überhaupt überlegen müssen, wie wir aus dem Konsum heraus in die Investition übergehen, ist das Problem für sie, investiv umzulenken aus Immobilienbereich, Infrastrukturbereich, Urbanisierung sollte man sagen, in diesen neuen Bereich hinein. Aber die Grundlage, dass die Wirtschaft so intensiv investiert, ist gegeben. Und deshalb können sie sich diese horrende Ineffizienz leisten. Wenn du dir die Zahlen ansiehst für die ganze Welt, niemand anderes in der Welt baut mehr Kohlekraftwerke, nur die Chinesen. Und zwar ziemlich massig noch. Und warum geschieht das? Weil sie auch Politik haben. Das geschieht auf lokaler Ebene. Das wurde dezentralisiert vor 10 Jahren. Sie haben es immer noch nicht im Griff. Es sind in diesem Sinne Übergangserscheinungen auch ihrer politischen Ökonomie. Sie haben immer noch Stromknappheit. Sie hatten nach Covid-21, 22 handfest Stromknappheit. Das heißt, sie mussten rationieren und bewirtschaften. Die Antwort darauf ist, schnell ein Kohlekraftwerk hin. Und das dauert bei ihnen ja nicht 10 Jahre wie bei uns. Die können ein Kohlekraftwerk nach 18 Monaten hinhauen. Und eine Lobby, die immer noch treibt. Und im Hintergrund die strategische Überlegung Geopolitik. Denn China hat Kohle und es hat Wind und es hat Sonne und diese drei Ressourcen stehen zur Verfügung. Man muss aber sehen, dass ihnen die Kohle ausgeht. Wir werden diese Zukunft hoffentlich nicht entdecken. Aber wenn man sich die Kohlenbestände Chinas anzieht, aufgrund dieser absolut massiven Abbau der letzten 15 bis 20 Jahre, endlos kann das nicht weitergehen und das haben sie verstanden.
Ich will nochmal auf diese geopolitische Dimension eingehen. Also du hast es ja schon angesprochen, wir sehen eine wachsende geopolitische Konfrontation zwischen USA und China. Und wie beeinflusst eigentlich diese Spannungslage, dieser neue kalte Krieg, die Geschwindigkeit der chinesischen Energiewende? Ist das etwas, was völlig losgelöst voneinander stattfindet, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun? Oder gibt es da Wechselwirkungen und wie muss man die sich vorstellen?
Ja, die sind sehr eng im chinesischen Fall. Das ist ein sehr wichtiger Faktor. Und das ist im Grunde eine strukturelle Ähnlichkeit mit Europa. Also wenn wir ganz grob unterscheiden, gibt es die Energieproduzenten der Welt, Amerika, Russland, die Ölstaaten und die Energieimporteure. Und die großen Energieimporteure sind in Europa und in Asien. Japan, Südkorea und China eben. Das sind die großen Blöcke. Die Energiepolitik für China ist also immer Sicherheitspolitik, schon immer. Das heißt, zurückgehend auf die Kalte Kriegszeit, China wie andere Entwicklungsländer erlitt einen sehr, sehr herben Schlag in den Ölschocks der 70er Jahre. Das hat Indien und China damals sehr, sehr schwer getroffen. Man würde es jetzt nicht mehr glauben, aber in den 80er Jahren haben sich die Chinesen ausgerechnet, große Chancen als Ölproduzent zu haben. Sie haben ja Ölfelder und sie haben 2 richtig große und weltweit aktive Ölkonzerne, die kommen aus dieser Zeit. Was sie nicht geglaubt haben, ist an ihren eigenen Wachstum. Und sie haben sehr, sehr schnell ihre eigene Förderfähigkeit übertroffen. In den 90er Jahren wurden sie zum Ölimporteur. In diesem Moment haben sie dann sehr, sehr stark auf Kohle und sehr absichtlich drauf gesetzt. Es gibt Planungsunterlagen Mitte der 80er Jahre, wo sie sagen, wir brauchen das Doppelte und dann nochmal das Doppelte an der gegenwärtigen Kohleförderung. Das machen wir jetzt. Und ab 2003, also vor 20 Jahren, siehst du schon, und 2003 ist natürlich kein Zufall, das ist Irakkrieg. In diesem Jahr fängt in China die strategische Diskussion über erneuerbare Energien an. Und die Frage ist, macht es für uns irgendeinen Sinn, uns abhängig zu machen von der Ölförderung? Macht es für uns irgendeinen Sinn, auf Verbrennerautos zu setzen? Nein, offensichtlich nicht. Wir machen uns nur verwundbar. Und es geht nicht um die Saudis. Mit den Saudis kommt man gut klar. Es geht um die Amerikaner, die die Malacca Straits also dicht machen und dann kann China kein Öl mehr importieren. Und ab diesem Moment siehst du eine mehrzielige chinesische Energiepolitik, die auf Unabhängigkeit setzt. Und die Steigerung der Spannung zwischen China und Amerika im Moment bevorzugt tendenziell die grüne Energie, aber eben auch Kohle als Reservekapazität. Es ist also in diesem Sinne bedenklich.
Nochmal ein ganz anderes Thema, aber als du in China warst, hast du ja bei deinem Besuch auch eine chinesische Version deines Chartbook-Newsletters gelauncht. Kannst du uns etwas dazu erzählen, wie das möglich ist in einem Land, wo ja im Alltag Zensur schon sehr stark vorherrscht?
Ja, ich meine, das wollen wir rausbekommen. Darum geht's. Es ist ein Experiment. Mir wurde über eine ganze Weile klar, dass es ein Publikum gibt, also dass ich in China Leserinnen habe, und zwar einflussreiche Leute, die das dort verteilen über ihre sozialen Netzwerke, über WeChat und Weibo. Und ich habe zwei Bücher, die auf Chinesisch übersetzt worden sind und die dort eine Leserschaft gefunden haben. Mich interessiert in diesem Moment, okay, was können wir machen? Wir heißt ich und meine Partnerin Wang Qing, die dort eine große Präsenz in den sozialen Medien hat. Und wir haben uns überlegt, was wäre, wenn wir probieren würden, diese Texte auf Chinesisch zu übertragen. Was für ein neues Publikum erschließt, wenn man das tut. Ich hätte das von mir aus nie machen können und hätte auch nicht die Kenntnisse, die nötig sind, in diesem, wie du sagst, sehr komplizierten Medienfeld zu arbeiten. Denn die chinesische Zensur ist eine Nachzensur. Ich meine, bei Büchern machen sie eine Vorzensur in dem Sinne, dass du nur über staatliche Verlage veröffentlichen kannst. Es gibt also zwei Schichten, die privaten Verlage verkaufen ihre Bücher an staatliche Verlage. Aber in den sozialen Medien ist es eine Nachzensur. Und darüber hinaus gibt es dort ein sehr, sehr interessantes Mischfeld, wie natürlich auch bei uns, das Trolling und das kommerziell angeheizten Trolling von nationalistischer Seite, wo du auch Angst haben musst, gewisserweise in Fadenkreuz zu kommen. Und ein Skandal, das von einem Troll erzeugt wird, ist dann Grund für die Zensurbehörden einzugreifen, gewisserweise um die öffentliche Ordnung wiederherzustellen. Und die Frage ist, inwieweit kann man eine aus dem Westen kommenden, mit relativ offenen Karten spielende Berichterstattung, Kommentierung der Welt in dieses Feld hinein lancieren? Welche Risiken nimmt man auf sich? Es braucht natürlich ein Team. Leserinnen haben sich bereit erklärt, gewisserweise beizutragen. Sie werden anständig bezahlt, aber die Bereitschaft war da. Mit diesem Team arbeiten Qing und ich gewisserweise, um zu sehen, welche Themen könnten gut laufen. Und wir sind bei für chinesische Verhältnisse sehr klein, aber wir sind bei Leserschaften von 10.000 plus, in WeChat manchmal besser als das noch. Gerade zum Thema der amerikanischen Wahl, das war auch Teil der Überlegung, wo wir dachten, okay, wir machen eine laufende Kommentierung der amerikanischen Wahl und seinen politischen Ökonomen und klimapolitischen Konsequenzen. Das ist das Projekt. Es kann gut sein, dass es schief läuft. Wir beide sind außerhalb Chinas und die Namen der Übersetzerinnen sind nicht ohne weiteres zugänglich. Für eine solche Aktivität wird auch niemand dort verfolgt. Es ist nicht Nordkorea, es ist nicht Stalinismus, wo ein oder Nationalsozialismus Spätphase. Und du kannst dich in Beijing und Shanghai sehr, sehr offen, im Restaurant zum Beispiel, über gegenwärtige politische Zustände mit recht offenen Karten unterhalten, ohne dass jemand auf die Wand schaut und wo sind die Wanzen. Es ist nicht die Realität. Also das ist der Versuch zu sehen, okay, wie weit kann man mit einem solchen Medium gehen? Denn ich denke, das Abbrechen dieser Diskussion, es geht auch darum, gewisserweise eine Community zu schaffen. Denn das Abbrechen dieses Dialogs, und ich weiß, die Heinrich-Böll-Stiftung leidet auch darunter, ist wirklich eine tragische Entwicklung der letzten Jahre. Und in bestimmten Feldern, zu technischen Fragen, denke ich, dass nicht alle Möglichkeiten geschlossen sind.
Ja, da wirklich nochmal zum Schluss so diese Frage nach der kognitiven Dissonanz. Ja, es gibt da Spielräume, aber es ist doch ein Land, zumindest auch in meiner eigenen Umgang mit China, die letzten 10, 12 Jahre seit Xi's, sind die Spielräume schon geringer geworden. Die NGOs fühlen sich unter Druck und so weiter. Haben in Hongkong eine sehr massive Repression erlebt. Und da sagt ja die Bundesregierung, auch China sei, gibt es so eine Trias, Partner, Wettbewerber, systemische Rivale und problematisches Land auf irgendeine Weise doch nach unserem Wertensystem. Und zugleich und parallel ist das Land der entscheidende Akteur der globalen Energiewende. Also ohne China geht nichts, sowohl was die Emissionen in China angeht, als eben auch global. Ne? Stichwort jetzt Pakistan. Das ist doch irgendwie komisch. Wir haben diese kognitive Dissonanz, dass das mächtigste, sehr autoritäre Land zugleich buchstäblich das Schicksal der Erde in der Hand. Und wie können wir Europäerinnen damit umgehen, ohne jetzt unsere eigenen liberalen Werte aufzugeben? Was denkst du da?
Ich halte das tatsächlich für eine der welthistorisch entscheidenden Fragen unserer Generation. Und ich bin ganz bei dir, in denen du sagst, dass es zunächst einfach Verwirrung erzeugt. Denn ich meine, die Grüne Partei, die Öko-Frage, die Klimapolitik wurden ja aus sehr, sehr gutem Grund in den 80er und 90er Jahren im Abklingen der klassischen linken und der klassischen progressiven Politik zu den Themen erhoben und definiert, an denen wir gewisserweise die gesamtgesellschaftliche Rationalität messen. Sind wir in der Lage, das irgendwie hinzubekommen, dieses Problem zu meistern? Und die Frage, die sich nun stellt, ist, was war die zugrunde liegende Vorstellung des Wir in dieser Formulierung? Und ich denke, wenn wir mit uns ehrlich sind, wissen wir, dass das im Grunde wir waren, der Westen, die Demokratie, der Kapitalismus, im Guten und zum Schlechten. Aber es war unser altes Problem. Es bestand eine Kontinuität mit den sozialkritischen Problemen des 19. und 20. Jahrhunderts. Man könnte sogar sagen, auf die Aufklärung zurückgehend. Sind wir kollektiv zur Rationalität fähig? ist die Frage der westlichen Politik seit dem 18. Jahrhundert, von der progressiven Seite her. Die Konservativen sagen, nee, geht nicht nur mit Tradition, aber die Progressive sagte, nein, es müsste mit Absicht gehen, wir müssten im Grunde zur Rationalität fähig sein. Aber was klar wird in diesem Moment, ist, dass diese Version der welthistorischen Herausforderung im Grunde unter dem Zeichen der Unipolarität formuliert worden ist. Im Guten und im Schlechten, in dem Sinne, dass wir für die Emissionen zuständig waren, weil das Versprechen der Entwicklungspolitik in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren nicht eingelöst worden ist, dass das Versprechen der nationalen Souveränität im postkolonialen Moment nicht eingelöst worden ist. 89, 90, 91 waren China und Indien bettelarm. Bettelarm. Die Leute hatten keinen Strom, keine innere Toilette, nichts. Die Entwicklung war vor allem in Indien kaum vorangeschritten in den Jahren seit der Unabhängigkeit. Und unter dieser Prämisse konnten wir für uns gewisserweise in Anschluss an die alte Problematik der kritischen Politik sagen, okay, jetzt aber Demokratie, Kapitalismus, wie kriegen wir es hin? Wir machen nicht mehr Revolution, Gesellschaftsrevolution, aber wir machen die Ökofrage. Das ist das zentrale Problem. Und für die 90er Jahre blieb das noch, und das ist ja eingebaut in den Strukturen der globalen Klimapolitik. Berliner Mandat, die Regeln, die sagen, die reicheren Länder sind verantwortlich. Und aufgrund der Emotionen damals war das ja auch absolut entsprechend und ungerechtfertigt. Das Dramatische an unserer gegenwärtigen Situation ist, dass die Geschichte uns in der letzten Generation innerhalb von 25 Jahren absolut eingeholt und übertroffen hat. Und diese gesamte westzentrierte Problematik der Rationalität an uns selbst gestellt als Frage, könnte man sagen, wir sind daran gescheitert. Aber auch wenn wir daran nicht gescheitert wären, wenn man sich die Entwicklung Chinas anzieht, würden wir jetzt vor dem Problem stehen, dass im Grunde es dort in Asien, wo die Mehrheit der Menschheit natürlich auch lebt, dass dort das Problem entschieden werden muss. Wie du sagst, nichts ohne China geht. Und im Grunde im Moment, wenn du vom Mars kämest und auf dem Planeten Erde landen würdest, jemand sagt dir, okay, die haben ein Klimaproblem und du würdest dich umschauen, würdest du einfach nur zu dem Schluss kommen, es gibt nur ein Land, in dem wirklich das Problem gemacht wird, aber eben auch die Lösung mit Vollgas angezielt ist, und das ist China. Und das ist in der Tat vollkommen verwirrend. Europa hat das mit der Dekolonisierung schon einmal durchgemacht, und das ist im Moment die zentrale Frage. Wie würde eine realistische progressive Klimapolitik im Moment aussehen? Es geht nur in gewisser Weise mit China, in irgendeinem Verhältnis zu China, zumindest in einem Détente mit China, in einem Miteinander-Auskommen. Keine Alternative dazu. Wie die Biden-Administration natürlich immer wieder versucht hat, in die Rolle der Führung hineinzusteigen. Das ist ja ihr Anspruch in Washington immer. Wenn sie dabei sind und nicht führen, sind sie irgendwie nicht dabei. Das ist vermessen und geht total an der Realität vorbei. Das macht diesen Moment im Moment so brisant und auch die Position Europas so interessant, weil in gewisser Weise, Habermas hat es ja schon von 20 Jahren gesagt, zur Zeit des Irakkriegs, Europa hat eine andere Erfahrung mit der Moderne. Und es ist nicht eine Siegeserfahrung letztendlich. Es ist zwar kein Desaster, aber es ist keine Siege. Es beinhaltet auch Niederlage oder mindestens eine Verschiebung in der Weltposition. Gewaltige Irrtümer. Ja.
Also du würdest für eine pragmatische Haltung plädieren, in der Europa auch im Zweifel dann mit China kooperiert, weil Europa eben nicht mehr in diesem unipolaren Moment ist, wo es irgendwie vorgeben kann, welche Werte denn gewisse Handelsbeziehungen dominieren müssen.
Wir können uns natürlich entscheiden, aber was wir an den Fakten nicht ändern können, was wir uns nicht vorstellen können, ist, dass wir die fundamentalen Parameter dieser Situation sehr stark bewirken können, in eine Richtung oder in die andere. Wir können uns natürlich aussuchen, ob wir die billige Photovoltaik aus China nehmen oder nicht und wie akribisch wir nachfragen wollen, wo das Silikon herkam. Das können wir natürlich machen, aber es hat einfach einen Kosten und dann müssen wir uns ausrechnen, was unsere eigentliche Priorität ist. So wie es aussieht, ist ziemlich klar, dass unter den gegebenen Bedingungen angesichts der inneren Krise der westlichen Demokratien die absolute Priorität nicht dem Klima gilt. Denn es gibt alle möglichen anderen Dinge, die wir zumindest taktisch zunächst Priorität geben müssen. Das heißt, wir brauchen demokratische Mehrheiten, die sich noch um die Klimapolitik mobilisieren lassen. Dafür braucht es Arbeitsplätze. Das heißt aber, dass de facto in diesem Falle die Rücksichtnahme auf die demokratische Stabilität vorgeht. Damit sollten wir ins Klare kommen und wir sollten sehr, sehr klar verstehen, was für Trade-offs gemacht werden und was für Konsequenzen das heißt. Man sollte natürlich dann möglichst versuchen, das auszugleichen, zu sagen, okay, wenn wir das tun, dann braucht es eine stärkere Förderung zum Beispiel. Wir können nicht gleichzeitig die Kosten erhöhen und erwarten, dass wir dann im Eiltempo tatsächlich das hinbekommen. Wenn wir das auf einem teuren Weg machen wollen, ohne China oder mit einer gewissen Abkopplung, dann müssen wir dazu stehen. Und wir sind, weiß Gott, reich genug dazu. Das kann ja nicht das Problem sein.
Wirklich spannend. Ich glaube, wir werden in diesem Podcast immer wieder auf China zurückkommen. Das ist nicht der erste und wird auch nicht die letzte Folge sein, wo wir uns mit diesem Land beschäftigen. Erstmal herzlichen Dank, Adam, für diese extrem spannende Konversation, die wir weiterführen werden. Ich freue mich, wenn wir Feedback bekommen zu dieser Folge unter mme@böll.de, wenn ihr diese Folge teilt. Und ja, bleibt uns gewogen. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge.